Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Liebe Gemeinde, liebe Freunde hier vor Ort und alle, die über den Livestream teilnehmen, zu Hause oder unterwegs, ich wünsche euch zum Hören und mir zum Reden Gottes reichen Segen. Und ich bete zu Anfang, bleiben bitte sitzen. Herr Jesus Christus, dein ganzes Wort will uns aufrichten, will uns ermahnen, will uns zurüsten. Dein ganzes Wort ist von deinem Geist eingegeben. Und wir bitten, dass du auch das Wort, das du uns heute schenkst, nutzt, um uns persönlich und als Gemeinde zum Wachsen zu bringen, dass du unsere Herzen berührst. Herr, rede du zu uns. Amen. Wir machen heute weiter in der Auslegung der Apostelgeschichte und sind bei Kapitel 5 angekommen. Was war bisher geschehen? Durch das Pfingstwunder war aus einem kleinen Häufchen verängstigter Jünger die Jerusalemer Gemeinde mit rund 3000 Personen entstanden. Die Gemeinde lebte intensive Gemeinschaft, war täglich zusammen und etablierte von Anfang an die vier Lebenswurzeln der Gemeinde, nämlich die Lehre der Apostel, die Gemeinschaft, das Brechen des Brotes und die Gebete. Durch die Apostel geschahen viele Wunder, unter anderem Heilungen, und die Gemeinde war in kurzer Zeit dann auf 5000 Glieder angewachsen. Vermutlich hatten sie eine ausgeprägte Naherwartung der Wiederkunft Jesu, was dazu führte, dass viele ihr Hab und Gut verkauften und für den Unterhalt der Gemeinde zur Verfügung stellten. Am letzten Sonntag hat uns Lukas Stadt die frühchristliche Gütergemeinschaft in der Jerusalemer Gemeinde nahegebracht und einen Mann namens Josef Barnabas als positives Beispiel geschildert. Barnabas hatte nämlich einen Acker besessen, diesen verkauft und den Erlös der Gemeinde gespendet. Oder, wie es der Text formuliert, den Aposteln zu Füßen gelegt. Heute schauen wir uns ein Negativbeispiel an, bei dem ein Ehepaar auch was verkauft hatte und eine Spende an die Gemeinde machte. Ich lese aus Apostelgeschichte 5 die Verse 1 bis 11. Ein Mann aber mit Namen Ananias verkaufte ein Grundstück zusammen mit seiner Frau Sapphira und schaffte etwas von dem Erlös für sich beiseite. Und er brachte einen Teil davon und legte ihn den Aposteln zu Füßen. Petrus aber sprach: Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, sodass du den Heiligen Geist belogen hast und von dem Erlös des Gutes etwas für dich auf die Seite geschafft hast? Hättest du es nicht als dein Eigentum behalten können? Und als du es verkauft hattest, war es nicht in deiner Gewalt? Warum hast du denn in deinem Herzen diese Tat beschlossen? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Als aber Ananias diese Worte hörte, fiel er nieder und verschied. Und es kam große Furcht über alle, die dies hörten. Und die jungen Männer standen auf und hüllten ihn ein, trugen ihn hinaus und begruben ihn. Und es geschah, dass nach ungefähr 3 Stunden auch seine Frau hereinkam, ohne zu wissen, was sich ereignet hatte. Da richtete Petrus das Wort an sie: Sage mir, habt ihr das Gut um so und so viel verkauft? Sie sprach: Ja, um so viel. Petrus aber sprach zu ihr: Warum seid ihr übereingekommen, den Geist des Herrn zu versuchen? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind vor der Tür, und sie werden auch dich hinaustragen. Da fiel sie sogleich zu seinen Füßen und verschied. Und als die jungen Männer hereinkamen, fanden sie sie tot und trugen sie hinaus und begruben sie bei ihrem Mann. Und es kam große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die dies hörten. An dieser Stelle wird erstmals in der Apostelgeschichte ein Ehepaar erwähnt. Sie haben wohlklingende Namen. Der Mann heißt Ananias, was übersetzt bedeutet, Gott ist gnädig. Die Frau Sapphira, die Schöne. Ihre Geschichte klingt allerdings nicht ganz so schön. Sie endet mit dem plötzlichen Tod der beiden Eheleute. Geht es euch auch manchmal so? Wir lesen die Apostelgeschichte und wünschen uns in diese Zeit zurück. All diese Zeichen und Wunder, das Wirken Gottes so unmittelbar zu sehen, einfach großartig. Dann stellen wir uns romantisierend die Frage, warum tut Gott heute nicht mehr solche Wunder? Wenigstens nicht bei uns in der Gemeinde. Liebe Gemeinde, wir sollten nicht vergessen, dass der plötzliche Tod von Ananias und Sapphira auch ein Wunder war. Allerdings eins von der Sorte, die wir uns vielleicht weniger wünschen. Der Kommentator Donald Gray Barnhouse schreibt dazu, wenn Gott heute so handeln würde, wie im 5. Kapitel der Apostelgeschichte, müsste man in jeder Kirche eine Leichenhalle im Keller haben und einen hauptamtlichen Bestatter anstellen. Haben wir nicht, Gott sei Dank. Sonst würde ich vermutlich heute nicht hier vorn stehen und predigen und etliche von den Stühlen werden vermutlich unbesetzt. Allein die nüchterne Erkenntnis, dass Gott heute offensichtlich etwas anders handelt als zu Zeiten der Apostelgeschichte, beantwortet aber noch lange nicht die Frage, warum das so ist. Das Wunder, das Gott durch den Apostel Petrus hier an Ananias und Sapphira vollzieht, ist ein sogenanntes Strafwunder. Solche Strafwunder sind uns schon aus dem Alten Testament bekannt. Die Sintflut, die Vernichtung von Sodom und Gomorra, die 10 Plagen über Ägypten, das Verschlucken von Korach und seiner Rotte durch die Erde, die sich aufgetan hat. Und was mich besonders an die Geschichte von Ananias und Sapphira erinnert, der Tod des Usa. Kennt ihr diese Geschichte? Sie steht im 2. Buch Samuel, Kapitel 6. David und das Volk, das bei ihm war, wollten endlich die Bundeslade, die rund 20 Jahre in Kirjat Jearim im Haus eines Mannes namens Abinadab gewesen war, in die neue Hauptstadt Jerusalem zurückholen. Sie luden die Lade auf einen von Ochsen gezogenen Wagen und die beiden Söhne des Abinadab führten diesen Ochsenwagen. David und seine Leute tanzten und machten Musik, so weit, so gut. Es kam, wie es kommen musste. Die Ochsen rissen sich von dem Wagen los und die Lade drohte herunterzufallen. Usa, einer der beiden Söhne Abinadabs, streckte seine Hand aus, um die Lade aufzuhalten. Dann lesen wir so lapidar, da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Usa und Gott schlug ihn dort wegen des Vergehens, so starb er dort bei der Lade Gottes. Warum handelt Gott so rigoros? Einen wesentlichen Aspekt hatte David nämlich außer Acht gelassen. Die Art des Transports der Bundeslade war von Gott genau vorgeschrieben. Die Lade, die zum Transport mit mehreren Decken verhüllt wurde, war an den beiden Tragstangen auf den Schultern zu tragen, und zwar nicht von irgendjemandem, sondern von den Söhnen Kahats. Und selbst diesen war es bei Todesstrafe verboten, die Lade selbst zu berühren. Die Lade repräsentierte die Gegenwart Gottes im Allerheiligsten. So war es auch mit den Aposteln. Sie waren im Besonderen Repräsentanten der Gegenwart Gottes in der Gemeinde in Jerusalem. Die Gemeindeglieder damals waren Judenchristen, die kannten die Geschichte von Usa und der Bundeslade genau. Wenn sie es bisher noch nicht verstanden hatten, dann spätestens jetzt. Gott wirkt in der Gemeinde durch seinen Heiligen Geist. Oder wie es der Apostel Paulus später mal ausdrückt, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Sowohl für die Menschen, die zu der Gemeinde gehörten, als auch für die Juden, außenrum, waren Zeichen und Wunder wichtig, weil sie die Kontinuität in der Heilsgeschichte verdeutlichten. Das ist keine neue Religion, die da am Entstehen ist, und erst recht kein anderer Gott, der handelt. Das ist immer noch der Gott Israels. Dieser Gott tut Wunder zur Rettung von Menschen, aber er vollzieht auch Strafwunder. Es gibt keinen bösen Gott des Alten Testaments, der im Kontrast zum lieben Gott des Neuen Testaments stünde. Das Thema Kontinuität ist für viele Fragen der Übergangsphase in der Apostelgeschichte ein zentraler Schlüssel zum Verständnis. Ich möchte heute nicht näher darauf eingehen, sondern nur darauf verweisen, dass im Verlauf der Kirchengeschichte das Auftreten von Zeichen und Wundern, Gott sei Dank auch von Strafwundern, allmählich zurückging. Als die beiden Übergangsphasen abgeschlossen waren, nämlich zum einen der Übergang vom Judentum zum Christentum und zum zweiten vom rein judenchristlichen Gemeinden hin zu Gemeinden mit Gliedern aus allen Nationen. Das Strafwunder war also notwendig und es war auch wirkungsvoll. Der letzte Vers unseres Abschnitts heißt: Und es kam große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die das hörten. Hier kommt im Übrigen in der Apostelgeschichte das erste Mal das Wort Gemeinde vor, Ekklesia. Der Begriff bringt auch Kontinuität zum Ausdruck. Das ist nämlich das gleiche Wort, das die griechische Übersetzung des Alten Testaments, die Septuaginta, für die Versammlung des Volkes Israel verwendet. Zusammenfassend, die besonderen Wunder der Apostelgeschichte sind Kennzeichen der heilsgeschichtlichen Übergangsphase. Du musst also, wenn du am Sonntag zu uns in den Gottesdienst kommst, erstmal keine Angst haben, tot umzufallen. Die nächste Frage, die wir uns stellen wollen, ist die: Was war eigentlich jetzt die Sünde von Ananias und Sapphira? Und was nicht? Auch wenn wir heute vielleicht nicht tot umfallen, dient uns der Bericht natürlich trotzdem zur Ermahnung. Und er macht uns die Heiligkeit Gottes klar. Also, was war die Sünde der beiden? Fangen wir mal damit an, was es vermutlich nicht ist. Manche Bibelausleger stellen auf die Halbherzigkeit ab. Die beiden haben nur einen Teil des Erlöses gegeben und den Rest für sich behalten. Die Lehre daraus wäre dann: Wenn du mit Jesus gehen willst, dann musst du all in gehen. Du darfst nichts für dich zurückbehalten. Das ist zwar alles richtig, aber hier in dem Text nicht wirklich das Thema. Der Text weist auf was anderes hin. Petrus sagt zu Ananias: Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, sodass du den Heiligen Geist belogen hast und von dem Erlös des Gutes etwas für dich auf die Seite geschafft hast? Hättest du es nicht als dein Eigentum behalten können? Und als du es verkauft hattest, war es nicht in deiner Gewalt? Warum hast du denn in deinem Herzen diese Tat beschlossen? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Und zu Sapphira sagt er: Warum seid ihr übereingekommen, den Geist des Herrn zu versuchen? Wer die Gemeinde und die Apostel zu betrügen versucht, der betrügt den Heiligen Geist. Heuchelei ist demnach die große Sünde, zu der sich das Ehepaar verabredet hat, auf die es sich eingelassen hat und die sie schließlich nacheinander das Leben gekostet hat. Wenn wir uns die Szene so vor Augen malen: Petrus war kein Immobilienmakler, sodass er den Wert des Grundstücks von Ananias und Sapphira hätte einschätzen können. Wahrscheinlich kannte er das Grundstück nicht mal, aber der Heilige Geist hat ihm die Herzenshaltung des Ehepaars offenbart, sodass er sie direkt ansprechen konnte. Im Buch der Sprüche im Alten Testament lesen wir: Das Opfer der Gottlosen ist dem Herrn ein Greuel. Das Opfer an sich bringt nichts, es kommt auf das Herz an. Und wenn das Herz böse ist, dann ist dein Opfer Gott ein Greuel. Der Ausleger Bruce Barton schreibt, dieses Verhalten wurde streng bestraft, weil Unehrlichkeit, Habgier und Begehrlichkeit in einer Gemeinde zerstörerisch sind. Jede Lüge ist schlecht, aber wenn Menschen lügen und versuchen, Gott und andere Gläubige über ihre Beziehung zu Gott zu täuschen, zerstören sie ihr Zeugnis. Wenn die beiden ehrlich gewesen wären und einfach gesagt hätten, dass sie nur einen Teil des Verkaufserlöses spenden wollten, wäre das in Ordnung gewesen. Gott hätte ihre Gabe gesegnet. So aber haben die beiden wohl gedacht, den Heiligen Geist in das Licht führen zu können. Was für ein Irrtum. Gibt es ähnlich heuchlerisches Verhalten auch heute noch in der Gemeinde? Ich meine es nicht in unserer Gemeinde, in der Gemeinde ganz allgemein. Ich nenne einfach mal ein paar Beispiele. Du gibst vor, bei dir sei alles in Ordnung, aber in Wirklichkeit herrscht in deinem Inneren und in deinem Leben das pure Chaos. Du betest fromm und salbungsvoll, aber dein Herz ist ganz woanders. Du rufst deine Geschwister zur Heiligung auf, lebst aber selber heimlich in Sünde. Du liebst es, Geschichten von deinen Erlebnissen mit Gott zu erzählen und nennst es dann Zeugnis. In Wirklichkeit dient es aber mit den ganzen Ausschmückungen nur dazu, dich selber groß zu machen. Diese Beispiele sind jetzt bloß mal ein Ausschnitt von all dem, was leider in der Gemeinde Gottes immer wieder traurige Realität ist. Es kann ein Denkanstoß für dich sein, dir mal einfach die Frage zu beantworten, wo bin ich denn ein Heuchler? Die dritte und letzte Frage, die wir uns stellen wollen, lautet, was war denn das Motiv von Ananias und Sapphira? Was hat sie angetrieben? Über Motive zu spekulieren ist immer schwierig. Da fällt uns gleich der Vers aus dem ersten Buch Samuel ein. Der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Wir wollen das heute trotzdem mal miteinander wagen, denn ich denke, es gibt uns einen weiteren Schlüssel zum Verständnis und zur richtigen Einordnung dieser Geschichte. Ich fange mal wieder damit an, was meiner Meinung nach nicht wirklich das Motiv der beiden war. Manche Ausleger meinen, das Ehepaar wollte Gott zwar ein Opfer bringen mit dem Verkauf ihres Grundstücks, aber sie hatten einfach Angst davor, sich in die Abhängigkeit von Gott und vielleicht auch in die Abhängigkeit von der Gemeinde zu begeben. Das führte dann zu dem halbherzigen Abliefern nur eines Teils des Verkaufserlöses. Und ich denke, auch wenn es sein könnte, das war nicht das tatsächliche Motiv. Denn das hätten sie offenlegen können. Andere denken, Ananias und Sapphira waren einfach nur von Geltungssucht getrieben und strebten nach Anerkennung durch die Gemeinde und durch ihre Leitung, die Apostel. Dazu gibt es einige Beispiele, Parallelen in den Evangelien, wo Jesus solches Verhalten kritisiert. Die Reichen, die im Gegensatz zur armen Witwe sichtbar große Spenden in den Opferstock im Tempel einlegen. Die religiösen Schauspieler, die vor sich her posaunen lassen, wenn sie Almosen geben, sodass sie jeder sehen und bewundern kann. In der Versuchung stehen wir, meine ich, heute auch noch. Irgendwas für die Gemeinde tun, dann umherstolzieren wie ein Prachtgockel und sich bewundern lassen. Einfach nur mal anonym spenden oder irgendwas tun, ohne dass es gesehen wird, das wäre doch Verschwendung. Also auch wenn das Motiv schon näher an Ananias und Sapphira rankommt, glaube ich, der innere Treiber für das Verhalten der beiden war noch ein anderer. Ich denke, Ananias und Sapphira ging es um Zugehörigkeit. Sie hatten gesehen, welche Dynamik in der Jerusalemer Gemeinde war. Sie hatten die Wunder gesehen, die machtvollen Predigten der Apostel gehört. Zu dieser neuen Bewegung wollten sie einfach dazugehören. Josef Barnabas hat ja einen Acker verkauft und den Erlös gespendet, was ihm vermutlich einen guten Stand verschafft hatte. Erkenntnis daraus, offensichtlich geht es nicht ganz ohne Eintrittsgeld. Also diese Zugehörigkeit zur Gemeinde wollten die beiden auch und sie wollten sich was kosten lassen. Eine gute Investition also, das Grundstück zu verkaufen und einen Teil zu spenden. Das Tragische daran war, dass Ananias und Sapphira nicht verstanden hatten, wie das mit der Zugehörigkeit zur Gemeinde funktioniert. Die hängt nämlich nicht am Vollziehen eines Ritus, nicht am Ausfüllen eines Mitgliedsantrags, nicht am Spenden und Mitarbeiten, sondern einzig und allein an der Zugehörigkeit zu einer Person, Jesus Christus. Wer zu Jesus gehört, gehört auch zur Gemeinde. Das kannst du dir nicht erkaufen, nicht mit allem Geld der Welt. Das bekommst du geschenkt. Das erinnert mich an den reichen Jüngling, der Jesus fragte: Guter Meister, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben erbe? Ja, also mal platt formuliert, wie kann ich mir das ewige Leben verdienen? Nachdem ihm Jesus dann die Gebote aufgezählt hatte, die der junge Mann alle meinte gehalten zu haben, brachte ihn Jesus an den entscheidenden Punkt. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen und folge mir nach. Das war dann zu viel. Er ging traurig weg von Jesus. Die Geschichte wird gerne so interpretiert, als wäre der Reichtum das Problem des jungen Mannes gewesen. War er aber nicht. Als die Jünger Jesus fragten, wer kann dann überhaupt errettet werden, antwortet Jesus ihnen: Bei Menschen ist dies unmöglich, bei Gott aber sind alle Dinge möglich. Das heißt doch, so sehr du dich auch anstrengen wirst, es wird nie genug sein, um dir die Errettung zu verdienen oder zu erkaufen. Du wirst wohl schon die Gnade Gottes brauchen. Und diese Gnade ist ein Geschenk. Was sagt uns das heute? Vielleicht sitzt du heute hier im Gottesdienst, schon lange dabei und möchtest irgendwie dazugehören. Nette Leute, überwiegend, schöne Gemeinschaft, wortzentrierte Predigten und ein umfangreiches Gemeindeprogramm. Das ist schon was. Das würdest du dir vielleicht auch was kosten lassen. Wenn das bei dir so ist, dann habe ich eine Botschaft für dich. Du brauchst nicht primär die Zugehörigkeit zur Gemeinde, sondern du brauchst Jesus. Die Zugehörigkeit zu Jesus kostet aufs Erste gesehen nichts. In der Offenbarung steht: Wen da dürstet, der komme, und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Wenn du Lebensdurst hast, kannst du ihn bei Jesus umsonst stillen lassen. Eine Sache kostet es dich aber dann doch: dein altes Leben. Zu Jesus zu gehören bedeutet, mit ihm gestorben, begraben und auferstanden zu sein zu einem neuen Leben. Das ist ein bewusster Schritt. Wenn du heute den Eindruck hast, diesen Schritt möchte ich gehen, dann sprich gern nach dem Gottesdienst eine Person deines Vertrauens an in der Gemeinde. Wir helfen dir gern weiter. Ich fasse zusammen. Die Geschichte von Ananias und Sapphira, die wir uns heute ein bisschen betrachtet haben, passt so gar nicht in unseren Erfahrungshorizont. In die Gemeinde gehen und dort tot umfallen. Es handelte sich um ein Strafwunder, das nötig war, um die Heiligkeit der Gemeinde als Wohnung Gottes klarzustellen und die Kontinuität des Handelns Gottes beim Übergang zum neuen Bund zu verdeutlichen. Die Sünde von Ananias und Sapphira war im Wesentlichen ihre Heuchelei, das Vorspiegeln falscher Tatsachen, das Aufhübschen des eigenen Eindrucks. Motiviert war sie von dem Irrglauben, man könnte sich die Zugehörigkeit zur Gemeinde irgendwie erkaufen. Ich bete. Herr Jesus Christus, bitte lass dieses Wort in unseren Herzen nachwirken. Zeig uns, wie wichtig das ist, uns vor dir ehrlich zu machen. Zeig uns, wie sinnlos es ist, dir was vormachen zu wollen. Bewege unsere Herzen. Lass uns ehrlich sein. Und für alle die, Herr, die heute hier sind und noch nicht deine Kinder sind, diesen Anfang mit dir noch nicht gemacht haben, die aber merken, ich will dazugehören, begegne ihnen und hilf uns, die wir schon länger in der Gemeinde sind, dabei, ihnen zu helfen. Danke für dein Wort. Amen.